Matthäus, wir leben ja in einer Welt zunehmender Komplexität. Und alle wollen immer alles richtig machen. Ja? Gibt's neue Anforderungen. Du musst normiert sein, du musst geprüft sein, du musst validiert sein. In der Medienlandschaft bestimmt auch so, oder? DSGVO, da fängt doch die Sache erst an, oder?
DSGVO gibt es seit Mai 2018. Ich weiß das deswegen so genau, weil es mich beinahe damals in den Wahnsinn getrieben hat. Mhm. Uns hat das richtig, alle Medienunternehmen hat das richtig getroffen. Hat einen extremen Aufwand gemacht und der Nutzen hielt sich in überschaubaren Grenzen, denke ich auch. Vor allen Dingen ist die Zertifizierung, wenn wir es mal so nennen wollen, hochgradig ungerecht, weil deutsche Unternehmen sich daran halten mussten. Hohe Strafen wurden ihnen angedroht. Auf der anderen Seite haben amerikanische Global Player im Social-Media-Bereich die Daten ungeprüft einfach übernommen und können machen, was sie wollen. Die DSGVO war Zertifizierung ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen, weil die anderen halten sich einfach nicht dran.
Ja, ja, so gibt es also.
Meine Spams sind nicht weniger geworden aus China.
Ah, genau, ja. Also es gibt also, genau, es gibt also nicht nur verschiedene Zertifizierungen, sondern auch noch verschiedene Rechtsräume.
Richtig.
So dass man sich überlegen muss, wenn man dann global werden soll oder bestimmte Märkte bedienen will, dass man dann auch noch nach unterschiedlichen Pfeifen tanzen muss.
Datenschutz ist super wichtig, aber er sollte dann für alle gelten.
Ja. Wer hilft einem denn bei einer solchen Zertifizierung?
Ich glaube, bei Zertifizierungen, mir fällt immer nur der Alex Fürst ein. Hat er heute, ist er heute zufällig bei uns? Alex Fürst von IX, Isigrim X AG aus Friedrichshafen. Schön, dass du da bist, Alex.
Schön, dass ich da sein darf. Danke, ihr Lieben.
Ja, hören wir uns mal an, was der für Tipps hat, wie man sich da durch diesen Dschungel der Zulassungen durchkämpfen kann.
Bin ich mal gespannt, Alex.
Na, mal sehen.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Qualitätspodcasts Hose, Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Immer mit Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus.
Und mir, Matthäus Hose, CEO der Componis GmbH. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, Alex Fürst, CEO der IX, Isigrim X AG. Hi Alex, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke euch.
Heute lohnt es sich, den Podcast auch mal anzuschauen und nicht immer nur anzuhören, denn Alex trägt ein FC Bayern Trikot, ein Shirt des ruhmreichen FC Bayern München, was eine Herausforderung wird für unseren Techniker, Kameramann und generell unserem Helden, genau, der gerade rüberwinkt, der unsere Podcasts immer filmt und uns gut aussehen lässt, was nicht immer leicht ist, denn er ist 60er-Fan. Sie werden nicht wissen, was das heißt, aber es werden Sie beim Schnitt dann sehen.
Was das für Konsequenzen hat.
Ja. Ich meine, Alex und ich sind, wenn ich das sagen darf, befreundet. Alex oder Uli oder wie er sich auf LinkedIn nennt, Scaling Rec Tech and Legal Tech Innovation, CEO IX Isigrim X, AI Power Certification and Audit Automation, Helping Businesses Achieve Faster, Smarter Compliance and Regulatory Services. Jetzt ohne das übliche Blabla, Alex hat, du hast Jura studiert?
Jawohl.
In München, LMU. Dann ein MBA in Georgetown noch gemacht, Respekt. Und dann hast du gesagt, mir ist beides zu langweilig und seitdem springst du durch die Tech-Branche wie ein Kind im Bällebad bei IKEA. Du warst bei Siemens, Motorola, Avaya, Acronis, Rackspace, also immer ein Corporate-Fuzzi, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und wenn man deinen Lebenslauf ausdrucken würde, bräuchte man, glaube ich, 3 Seiten. Und wenn man die sich über dich fragt, was du eigentlich genau machst, braucht man 3 Bier. Vielleicht sagst du uns jetzt, was du genau machst, Alex.
Ja, ich habe erstmal als Anwalt angefangen. Dann habe ich, wie gesagt, ein MBA dazu mit reingenommen, mit dem Ziel, Wirtschaftsjurist zu werden. Mhm. Habe ich nach 3 Wochen fallen lassen, weil ich fand das so geil da in Amerika, schnelles Internet und auch wie die Wirtschaft war. Kam dann zurück, war dann in der Tech-Branche und bin da groß geworden. Wie gesagt, als Corporate-Fuzzi und strategisch und habe dann meine kleine eigene Butze gegründet da in Friedrichshafen und wir fokussieren uns jetzt auf Zertifizierung.
Sag mal, wie heißt die? Sag mal den Namen, weil der war so kurz und prägnant, dass ich das…
Ja, die Firma heißt IX.
IX.
Ja.
Okay. Aber das bist nicht assoziiert mit irgendwelchen Milliardären, die auch so auf diesen Buchstaben X total stehen und so?
Nee, gar nicht, gar nicht. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Also wir haben angefangen mit der Isigrim X AG.
Isigrim.
Ja, genau, Isigrim.
So ein schöner Name, so ein super Name.
Ein wunderbarer Name, ein wunderbarer, schöner deutscher Name. Das wollten wir auch so. Wir dachten, Mensch, da sind die Assoziationen zu der deutschen Fabel, zum Wolf. Das war auch eine super Idee, bis wir global gegangen sind und dann plötzlich mit den Amis gesprochen hatten und die nannten uns dann immer Ice Cream. Das war das eine. Dann hieß unser erster Engine, hieß der Isigrim X Certification Engine, kurz abgekürzt ICE. Mittlerweile, vor fünf Jahren war das kein Problem.
Außer für die Deutsche Bahn.
Außer für die Deutsche Bahn, ja. Aber mittlerweile ist es ein Problem und deshalb ist es jetzt nur noch der iX Engine und wir nennen uns auch nur noch iX. Das hat auch nichts mit Elon zu tun, sondern einfach nur mit den Kürzeln von unserem vorherigen Namen.
Alles klar, da sieht man auch hier wieder, Matthäus, ne? Wenn du eine Marke aufsetzt, musst du dir vorher schon überlegen, ob du global gehen willst. Ich erinnere mich an Siemens Robotertechnik, abgekürzt in Deutschland Zero-Tech, englisch ausgesprochen Zero-Tech, ne? Die Null-Technologie. Ja? Hat es dann gar nicht so international gut gehalten. Ja? Gute Produkte, aber schwieriges internationales Branding, gerade im anglo-amerikanischen Sprachraum. Gut. Gute Lösung, also jetzt iX, oder?
Jetzt iX und ganz ehrlich, wir mögen den Namen nach wie vor Isigrim X, aber wir benutzen den immer ab und zu, um das auch zu erklären, woher das kommt. Und du kannst es natürlich immer noch wunderschön einbauen mit Herkunft und Deutsch und alles, das passt schon.
Nice.
Ja, mit Namen kenne ich mich aus, ich heiße mit Nachnamen Hose. Ja. Wenn ich meinen Sohn Franz genannt hätte, wäre Franz Hose. Oder Kurt, eine Rekordhose.
Aber bevor du jetzt da weitermachst, ich nenne dich ja Lothar. Ja, vielleicht willst du das den Zuschauern und Hörern auch sagen, was da dahinter kommt.
Das hat einen Grund, weil wir haben uns eigentlich näher kennengelernt beim Halbfinale des FC Bayern und waren auf einer Veranstaltung von einem großen Distributor, Ingram. Und auf der Veranstaltung parallel war das Bayern-Spiel, Halbfinale, ich glaube Atletico. Und wir sind beide, da hat der Typ gesagt, der die Veranstaltung geleitet hat, hat gesagt, ja, und wir bringen nach der Veranstaltung die Highlights zusammengefasst. Dann haben wir beide uns angeschaut und sind beide aus dem Raum rausgelaufen und wollten einen Fernseher suchen, um das Spiel anzuschauen. Und dann sind wir zum Spätzle gegangen, haben uns Bayern angeschaut. Und seitdem sind wir eigentlich Freunde. Und er nennt mich halt Lothar, weil ich mit Vornamen, Matthäus heißt, gab es beim Fußballer, der hieß so, weiß nicht, ob Sie den kennen, weiß ich nicht.
Den kenne ich sehr gut. Und bei mir war es natürlich einfach. Ich bin der Uli dazu, ja, weil ich, wenn man mich sieht, ich bin klein, untersetzt und habe einen roten Kopf. Und da passt es natürlich ideal und so kommt es zusammen.
Ja. Also wenn wir uns jetzt Lothar und Uli nennen, nicht erschrecken.
Nicht erschrecken.
Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, ich akzeptiere das.
Uli, zwei Sätze zu deiner Firma, wenn du jemanden erklären würdest, was macht iX?
Wir bringen die Zertifizierung schnell und effizient zu Unternehmen. Mit den neuesten Technologien. Das ist unser Fokus.
Aber ihr zertifiziert nicht selber, sondern ihr helft bei der Zertifizierung.
Richtig. Kannst du auch nicht, weil zertifizieren können nur die Auditoren bzw. die Prüfungsgesellschaften. Die sind dafür, die gibt es da, die TÜVs dieser Welt ja, oder DQS. Und wir bringen eben die Unternehmen dahin, dass sie auditiert werden können und dann die Zertifizierung bestehen.
Das ist ja für viele Branchen, also ihr habt ja ein relativ breites Spektrum über viele Branchen, das ist Medizin, Pharma, Auto, da habt ihr damit, glaube ich, angefangen damit und auch Rüstung. Du hast mal 95 Dokumente eines Rüstungszulieferers durch eine KI gejagt.
Ja.
Was kam daraus?
Ja,
wenn es vertraulich ist, dann sprich leise.
Nein, das war erst vor kurzem.
Genau.
Ein Rüstungszulieferer dachte, er wäre super gut unterwegs, war ganz stolz, hat die Dokumente hochgeladen. Und wir haben innerhalb von 15 Minuten 28 Findings, also Befunde gefunden, wo wir sagen, hey, das sind Major und Minor Non-Conformities, die da rauskamen. Das hat ihn natürlich etwas bedrüppelt, aber das waren 15 Minuten, während sein Team bzw. Berater davor Wochen gebraucht haben und den nicht gesehen haben.
Und wenigstens vor der Zertifizierung.
Genau.
So, während der Zertifizierung will sowas nicht gefunden werden. Der beste Moment dafür ist vorher. Das gibt es immer wieder, weißt du auch, bei mir. An der Universität gibt es auch Akkreditierungen. Mhm. Das sind auch Überprüfungen der Lehr- und Forschungsqualität und der Verwaltungsqualität. Und auch da will man vorher natürlich prüfen. Wir wollen, dass alle Fehler gefunden werden. Alle Dinge, an denen man noch arbeiten kann, wo man noch besser werden kann. Absolut. Das will man aber natürlich geklärt haben vor der Akkreditierung, vor der Zertifizierung. Und da begleitet ihr.
Genau, exakt. Also die meisten Firmen kommen auf uns zu, wenn sie wenig Ahnung haben, viel Hilfe brauchen, die keine Ressourcen haben und sagen, Mensch, wir benötigen Unterstützung, wir wollen so schnell wie möglich das schaffen.
Da hilft es auch, dass du Jurist bist und dieses analytische Denken mitbringst. Denn wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es viel teurer, als wenn man vorher mal einen Dienstleister sich besorgt, wenn ich die Dienstleister nennen kann, Dienstleister sich besorgt, der sich das Problem mal genauer anschaut. Du nutzt logischerweise auch KI. Unser Podcast geht ja viel um künstliche Intelligenz. Warum findet denn die KI in 15 Minuten, wofür menschliche Berater oder menschliche Wesen Wochen brauchen würden?
Naja, ich meine, wir kennen alle die Entwicklung der Modelle, die sind mittlerweile so ausgeprägt. Opus 4.6 war vor 2 Monaten ein Meilenstein für uns, was Dokumentenanalysen angeht, Dokumente, Vergleiche. Und da gibt es keinen Menschen, der das so schnell und in so einer Art und Weise durchackern kann.
Für unsere Hörer, die im Jahr 2030 den Podcast anhören, wir sind ja bekannt für zeitlose Weisheiten. Er spricht von einem bestimmten KI-Modell, was zu der Zeit der Aufnahme hohe Leistungsparameter erfüllte. Aktuell läuft das bei Ihnen gerade in Ihrem Gehirnimplantat im Billig-Abo-Modell. Ja, aber wir müssen einfach ein bisschen extrapolieren, wie die Reise weitergeht. Ja? Was haben wir am Anfang über die ersten KI-Modelle gesagt, die jetzt auch wieder geringer sind? Ja? Aber genau so ist es. Ja? Und ein Faktor nebenbei, ermüdungsfrei. Ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich einem Studierenden sage, kannst du bitte mal diese 30 Paper durcharbeiten? Da gibt es systematische Befundlage dazu. Der wird müde. Ne? Eine KI, die füttert sich durch. Gibt es auch manchmal Ermüdungserscheinungen? Manchmal ist es besser, das seriell zu prompten. Kannst du gerne was einsteigen, wenn du da Erfahrungswerte hast? Manchmal will man das, die Dokumente nach und nach hochladen und dann auch wieder teilweise löschen, die Historie. Ne? Gibt es gewisse Ermüdungserscheinungen bei einer KI, das wirkt dann aus auf das Prompting, wie man das macht. Aber erstmal haben wir da eine Maschine und die ist ermüdungsfrei. Eure Tokens können auslaufen, aber das Ding ist halt ermüdungsfrei. Wie siehst du das?
Natürlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Am Anfang haben wir es erstens belächelt, dann wurden die Modelle stärker. Mhm. Wir wissen, dass ein Team von 5 Leuten, die 40 Sicherheitsrichtlinien durchlesen muss, irgendwann mal sagt, ja, das passt schon. Das ist ganz menschlich, ja, das ist so. Und dann siehst du es halt wieder nicht. Und das ist halt wahrscheinlich genau das, wo du sagst, hey, das hätten wir sehen sollen. Gerade bei einem Rüstungslieferanten ist das dann wichtig. Mhm. Da ging es zum Beispiel wirklich um den Score, also da praktisch um seine Benotung, ja, die absolut falsch war. Da hat das Interne nicht mehr gepasst, hätte jedem auffallen müssen, ist aber niemand aufgefallen, weil es wahrscheinlich eine Ermüdung war. Und dann siehst du natürlich, dass bei den KI-Modellen, wie du sagst, so das sogenannte Bleeding von vorherigen Anfragen, die sich plötzlich auf weitere Antworten auswirken und du sagst, hey, hoppla, jetzt bist du aber auch nicht gut unterwegs. Mhm. Ja. Und da braucht es dann wieder einen Menschen und da haben wir eine andere Ansatzweise. Wir arbeiten da mit verschiedenen Modellen gleichzeitig, was du gesagt hast, natürlich auf den Kontext aufpassen. Ja, da werden sie aber auch richtig gut. Ja. Unglaublich, was da gerade passiert. Aber was auch sexy ist, finde ich, wenn du zwei Modelle hast und du bist praktisch der Mensch in der Mitte. Mhm. Und dann vergleichst du, was kommt denn eigentlich da raus? Ja, und dann siehst du, dass die verschiedene Wege einschlagen. Und du siehst auch, wie sie sich, wenn du zum Beispiel die Ergebnisse in den anderen reinkopierst,
ja,
wie er versucht zu argumentieren, warum sein Ergebnis besser ist, ist hochinteressant.
Mm, du hast da so eine kleine Battle Arena.
Absolut. Ja? Und dann manchmal sage ich, ihr seid beide falsch, was ihr da macht. Mhm.
Also braucht es noch den Menschen.
Ja, absolut.
Kannst du, erzähl mal eine Sache, also mich würde so beide Richtungen, also mir stellt, das ist sozusagen, ist ja auch hier die klassische Phase zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Wir nehmen KI ernst als Dialogpartner, gleichzeitig wissen wir über solche Sachen wie Halluzinationen, ne? Wissen wir beispielsweise, dass es das gibt. Und wir wissen natürlich auch, dass basiert, also dahinter ist noch kein World Model, sondern das sind assoziative Netzwerke, die da zugrunde liegen. Das heißt, wenn eine Sache von ganz vielen Internetquellen falsch verstanden wird, in deinem Beispiel, wenn eine Rechtsdeutung falsch ist, genau, und ganz viele würden das sagen, dann ist dann diese Rechtsdeutung falsch, auch im LLM, also in der KI, hinterlegt. Ja? Das ist sozusagen der Punkt. Das heißt, da wird also auch Expertise benötigt. Gibst du uns ein Beispiel, wie einmal die KI was gesagt hat, was falsch war, wo du dankbar warst, dass der Mensch da war, mit echtem Verstand. Und vielleicht, und das andere Beispiel auch, wo die KI, was weiß ich, irgendwas entdeckt hat, auf was hingewiesen hat, wo Menschen gesagt haben, oh shit, Tatsache, ja, I missed that, oder wie auch immer. Ja, also kannst du so ein Beispiel bringen aus diesen Dialogen in beide Richtungen?
Also die Dialoge in beiden Richtungen, die gab's ja schon sehr, sehr früh, ja, wo du gemerkt hast, Mensch, die KI gibt dir Antworten, die vorne und hinten nicht stimmen. Mhm. Dann hat man immer gesagt, du machst halt den falschen Prompt, was auch wiederum nicht stimmt. Mhm. Du weißt, was zugrunde gelegt hat.
Ja,
ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Die ISO 27001, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz mal da reingehe, die hat 93 Controls. Ja, das ist ziemlich einfach, die hat 93 Controls. Wenn dann aber plötzlich deine KI mit 114 Controls rauskommt,
okay,
weißt du, dass du ein Problem hast.
Ist hart falsch. Ja, genau.
Sehr
ist falsch. Keine Meinung.
Und du fragst dich halt, hey, was sind denn die anderen Controls jetzt? Und dann guckst du die an und denkst so, oh, das ist ja interessant. Ja, also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, kommt nicht mehr so häufig vor, muss man dazu sagen. Also das nimmt rapide ab, was ich da so entdecke da draußen. Aber du musst das immer noch überprüfen und du musst aufpassen wie ein Luchs, wo die Informationen hergezogen werden.
Das heißt,
deshalb eben bei uns diese zwei KIs getrennt voneinander, um zu gucken, was passiert da eigentlich.
Das ist auch ein schöner Punkt. Wir haben ja immer wieder dieses Thema Dialog zwischen Mensch und KI. Und es erweitert jetzt sein Team auch um Dialog zwischen den KIs. Ja, das ist sozusagen auch ein ganz, ganz schöner Aspekt, den du da sozusagen rausgreifst. Ja, genau.
Unser Thema heißt ja blind vor Sicherheit, wenn die KI zeigt, was wir nicht sehen wollen. Du hast das Beispiel gebracht, 95 Dokumente, 28 Fehler in 15 Minuten. Ihr habt eine Isigrim X AG hat eine KI gebaut, die Dokumente von Unternehmen prüft und systematisch Fehler findet, die menschliche Berater oder Auditoren, zu Beratern kommen wir gleich, nicht so sehen. Ist die KI schlauer?
Ich glaube, der Matthias hat es ja schon angesprochen, die KI ist einfach, wird nicht müde. Ja? Die hat konstant, gibt die das, was du von ihr erwartest. Das ist schon mal sehr gut. Und ein Berater, der anfängt und ein Dokument durchliest, der ist sicherlich gut. Der kann es bloß nicht so schnell wie die KI mittlerweile machen. Ja? Und ist die KI schlauer? Ich würde sagen, am Ende des Tages weiß sie halt, nein, ist sie schneller. Sie ist schneller und kann das besser verarbeiten.
Speed.
Schon, aber wenn sie, ist eine KI objektiv?
Kannst du gerne was dazu sagen? Ich würde erstmal sagen, natürlich nicht. Also es basiert auf den Trainingsdaten, die drin sind. Und da gibt es Zeitgeist und eine in China optimierte KI wird natürlich über den Platz des himmlischen Friedens was anderes sagen, als eine mit westlichen Daten trainierte KI. Ganz einfach.
Und bei uns kommt halt noch dazu, wir reden ja jetzt hier über ISOs, ja, über Standards. Ich meine, du hast Regularien, du hast Normen, du hast Gesetze, ja, und das ist schon mal gut. Da hast jetzt wenig Meinungshoheiten da drin, ja. Das heißt halt so, du brauchst
es. Die ist so.
Ja,
das ist so.
Das ist so. Aber dann, wenn es um die Best Practices geht, ja, da geht ja jeder auseinander. Da sagt er, hey, du musst erstmal mit einer Gap-Analyse anfangen, also wissen, wo du stehst, ja. Und dann anfangen, deine Policies zu machen und andere sagen, nee, du musst wissen, wo du stehst, aber dann machst du gleich ein Risk Assessment, um zu wissen, was deine Risiken sind, damit du dein Management abholst. Also du hast noch sehr viele Sachen, die damit reingehen. Und so kannst du auch der KI natürlich weiterbringen. Mensch, behalte es im Hinterkopf. Lessons learned. Beim nächsten Mal machen wir das so. X, Y, Z. Und das ist natürlich das Sagenhafte, was du hast, weil du bestimmst, was deine KI macht. Ja, du darfst es machen. Und deshalb bist du dann auch besser als das 0815-Ding.
Euer Slogan ist, we do certifications, we don't babysit compliance.
Ja.
Was heißt der übersetzt? Also was übersetzt heißt, wissen die meisten.
Aber trotzdem beleuchte mal, was das heißt, ja?
Also angefangen hat es eigentlich mit, ich habe es nie geschafft, mich gegen diese Compliance, also Service-Lösung draußen am Markt durchzusetzen. Soll heißen, die gehen immer raus und sagen, wir machen Compliance as a Service, wenn du uns nimmst, bist compliant, ja? Mhm. Und das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit, weil die sagen einfach, hier ist eine Lösung, füll's aus und dann kommst du langsam dahin. Ja? Das Problem, was du allerdings hast, und das ist übrigens auch ein interessantes Thema bezüglich sogenannten Software-as-a-Service-Lösungen, der Kunde will nicht mehr selber sein ganzes Tool führen. Der will einfach die Ergebnisse und die Outcomes haben, die Deliverables. Ja? In unserem Fall ist es ganz einfach, er will die Policies, er will seine Risiken wissen, er will entscheiden, er will sie implementiert haben. Er will jetzt aber nicht, dass er hier bei einem Software-Tool die ganzen Dinge ausfüllt. Das will er nicht. Mhm. Ja, und genau da gehen wir halt rein. Und das ist das, was wir damit sagen sollen. Wir machen die Zertifizierung. Und uns ist es jetzt egal, ob du jetzt Compliance as a Service machst, weil wenn du zertifiziert bist, bist du compliant. Ja, das ist so. Das ist so, wie du sagst, wenn du einen Führerschein hast, dann glaube ich dir, dass du Auto fahren kannst. Also sollte man.
Ja.
Dafür gibt's, sag jetzt nichts Böses. Sag mal,
einigen wir uns auf dürfen.
Dürfen.
Einigen wir uns auf dürfen.
Ja, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber du kommst ja vom Bodensee. Wer schon Friedrichshafen, wer schon mal da unten
das
war.
Silicon Valley des Bodensees.
Ja, genau. Silicon Valley Süddeutschlands. So.
Ja, nicht gleich übertragen.
Die Bodenseeschwaben sind ja sehr bescheiden als Menschen. Aber wer schon mal da unten war und schon mal Auto gefahren ist, weiß, dass das eine besondere Bedeutung hat, wenn du das sagst, Führerschein und Autofahren. Die Fahrten, ja, nicht ihr, wahrscheinlich ihr. Ihr fahrt ja wie die Gesenken da unten Auto. Die Straßen sind schmal, ewig Kurven, rauf, runter, lalala. Ist euch scheißegal, oder?
Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du von der Autobahn runterkommst und von München runterbrezelst und du fährst da runter, dann kommt sofort so ein Stopp und dann plötzlich fährt jeder langsam. Ja, das ist so, da merkst du, da bist du ein bisschen mehr auf dem Land. Dann haben wir auch überall diese 30 km/h-Dinger, die uns echt, furchtbar.
Matthäus mag die sehr gerne. Ja, furchtbar. Die bedeuten ihm viel.
Eile mit Weile,
ja.
Ja. Genau, okay. Wenn wir nochmal auf die KI reingehen, es gibt so Überlegungen, es geht jetzt um diese Dialoggestaltung zwischen eurem Team und den, sag ich jetzt mal, und dem KI-Team. Mhm. Ja? Ist da der Mensch, gibt es so eine Unterscheidung, dieses in the loop, dann on the loop, out of the loop? Ja? Prüft ihr das immer ab? Das heißt also bei jedem Schritt, ist der Mensch da mit dabei und das läuft so ab? Oder gebt ihr bestimmte Prozesse innerhalb der Sicherstellung der Zertifizierbarkeit? Sagen wir es so, ihr zertifiziert ja nicht. Ihr stellt die Zertifizierbarkeit sicher. Gebt ihr da bestimmte einzelne Aufgabenschritte an die KI ab? Wie macht ihr das?
Also ich habe ja schon gesagt, wir arbeiten mit zwei KIs. Mhm. Das ist der erste Prozess. Wenn wir zum Beispiel Dokumente analysieren, dann machen das zwei verschiedene KIs. Die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mhm. Und dann schaust du dir die an. Ja, wo sind sie jetzt auseinandergegangen? Wo passt es nicht?
Und dass das anschaut, das ist ein Mensch. Das ist keine dritte
das
KI.
Das war zuerst ein Mensch, der das angeschaut hat. Das ist aber auch sehr ermüdend, wenn du 95 Dokumente oder Ergebnisse bezüglich Dokumente vergleichst. Also haben wir natürlich ein Programm geschrieben und nutzen eine dritte KI, die wiederum diese Tests fährt, automatisch, um dann herauszufinden, was am Ende des Tages rauskommt. Und dann kommen wir rein und schauen das uns Ganze an. Mhm. Und das hat sich so ergeben bei uns. Man muss auch aufpassen, also Lothar, du hast ja gemeint, macht KI blind. Ja, macht schon blind, wenn du nämlich müde wirst und keinen Bock mehr hast, das selber zu machen.
Passt schon.
Und dieses passt schon ist das Gefährlichste auf der Welt.
Total. Bei allem. Auch bei der Reaktorführung. Ja, genau.
Die berühmten letzten Worte.
Passt schon.
Kannst du noch fahren, ja klar.
Klar, logisch. Ja. Normal ist da kein Strom drin. So berühmte letzte Worte. Genau, passt schon.
Das trägt mich.
Und jetzt gibt's natürlich noch das Neue. Ja. Wenn du siehst, wenn du die eigenständigen Bots hast. Ja. Und das war einer der ersten Sachen. Das war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns quasi klonen als Informationssicherheitsbeauftragten. Ja, dass wir eine KI haben, die so agiert wie ein Informationssicherheitsbeauftragter. Also auch abwägt, auch dazulernt, eine eigene Memory hat. Und das war natürlich zusätzlich zu der Entwicklung auf dem LLM-Markt mit Opus 4.6 und natürlich sind jetzt weitere, die da kommen werden und das Neue kommt jetzt auch bald, kam natürlich OpenClaw raus mit dieser eigenständigen KI-Bots, die da sind. Und das haben wir jetzt auch schon im Einsatz. Mhm.
Auch hier wieder für unsere Hörer ab 2030. Das ist sozusagen der Marktfähigkeitsdurchbruch gewesen für Agentic AI. Also das, was jetzt, also ihr lebensbegleitender Assistent, der natürlich jetzt einfach ganz normal sie im Alltag begleitet, das war damals sozusagen die erste Softwarelösung. Damals 2026. War das die erste Softwarelösung, die mit einer Eigenständigkeit da in der Lage ist zu agieren. Natürlich gibt es da auch interessante Überlegungen, beispielsweise wenn das mehrere Schritte sind, die dann automatisiert erledigt werden und jeder Schritt hat eine kleine Fehlerwahrscheinlichkeit. Wenn der Prozess dann sehr, sehr lang ist, dann ist später ein Fehler ein sicheres Ereignis. Ja? Durch die Fehlerwahrscheinlichkeitsaufakkumulation. Kannst du, ich will jetzt nicht Industriespionage machen, aber doch.
Doch, mach mal ein bisschen.
Doch, doch, genau. Ich will nicht, aber ich tue es trotzdem. Auf wie viele Schritte läuft euer Agent?
Also
fehlerfrei oder verlässlich? Wie viele Schritte vertraut ihr ihm in also diesem Prozess?
Wir vertrauen ihm im Moment nur im Dokumentenvergleich. Und da wollen wir ihn auch heranziehen. Mhm. Ja, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass du diese Guardrails sitzt, die System Prompts richtig hast. Wir machen das ganz langsam. Ist ja noch nicht alt, ja. Das ist jetzt gerade mal 2,5 Monate alt, das Ganze. Und wenn du dir anguckst, welche Sicherheitsproblematiken da auftauchen, ja. Also das ist ein eigenständiger Rechner, ist ein VPS in der Schweiz. Also das ist alles state of the art. Und trotzdem passieren Sachen, wo du denkst, Moment mal, hey, was machst du da gerade selbstständig? Ah, ja, okay. Du hast jetzt selber einen Agenten kreiert, der das jetzt schneller durchleuchtet. Und das war für uns sehr überraschend, was da passiert. Ja.
Dass der Agent sich eigene Agenten erstellt.
Wird dir gefallen übrigens, Lothar. Mein Agent heißt Waldo von Waldorf, weil ich bin Stadler.
Okay. Aha. Oh, okay.
Waldo, guter, genau. Und Waldorf und Stadler kennt ihr alle von der Muppet Show. Und es war mir wichtig, weil dieses ChatGPT, wir sind alle nett und freundlich, das mochte ich nicht. Und ich brauchte jemanden, der so ein bisschen giftig ist. Und der Waldo ist es.
Ja, genau, der ist nicht sykophantik.
Ja, und dann hat mir bloß mein CTO gesagt, dass der Waldo so auftritt wie ich. Das ist auch nicht so toll anscheinend.
Aber ihr seht euch ja fast nicht ähnlich, oder?
Ja.
Aber der Waldo ist gut.
Das finde ich auch. Ich meine, du hast ja jetzt Beispiele gebracht, für betriebliche und berufliche Anwendungen. Ich glaube, so Kernmärkte ist Automobil, überall wo Zertifizierungen wichtig sind. Automobil, Rüstung, Pharma. Also wenn die FDA bei dir vor der Tür steht und klingelt und sagt, wir würden gerne mal eure Zertifizierungen anschauen, ist es vielleicht gut, dass wir dich haben. Also für den beruflichen Kontext sind diese drei Märkte wahrscheinlich sehr wichtig für euch. Gibt es noch einen anderen beruflichen oder einen Markt, wo ihr sagt, da seid ihr als Dienstleister präsent?
Um ehrlich zu sein, glauben wir, dass wir auf vielen Märkten präsent sind. Wenn die Unternehmen kommen, gucken wir uns ins Auge und sagen, hey, macht es da Sinn? Vor kurzem kam zum Beispiel jemand aus Frankreich. Aha.
Bonsoir.
Der ist, bonsoir, das ist jemand, der die GDPR-Regeln bei Banken überprüft. Ja, und der wollte eine Lösung.
GDPR auf Französisch ist DSGVO. Datenschutzgrundverordnung.
Genau. Und, genau.
Gott sei ihre Selig melden.
Da ist es bei denen natürlich so, die haben DSGVO, also das französische Pendant, da gibt es aber wieder spezielle Sachen für den Finanzbereich etc. Und er sagte, das ist hochkomplex und er hat viel zu viel Zeit, verbringt er da, um die Kunden aufzuklären, könnte nicht irgendwas machen. Und da haben wir innerhalb von 6 Stunden ihm ein MVP, ein Minimum Viable Product vorgestellt, das beim Kunden sehr gut ankam und mit dem machen wir jetzt da weiter.
Also es hat ja auch für andere Branchen offen. Ich meine, jedes Unternehmen hat Dokumente, denen es blind vertraut ist, weil es auch meistens zu langweilig sind zu lesen, wenn man ehrlich ist. Datenschutzerklärungen, die liest keine, hätte ich beinahe gesagt, die ist keine Sau, aber das darf man nicht sagen.
Oink.
Ja. Oink, ja, genau. IT-Sicherheitsrichtlinien, die seit 2019 nicht mehr aktualisiert wurden, bla bla, NIS 2 und so weiter. Das ist alles, glaube ich, verständlich, aber was hat denn das für den privaten Menschen zu tun?
Naja, gut.
Was hat Zertifizierung oder was hat eure Arbeit auch mit den privaten Menschen zu tun? Was kann der private Mensch davon lernen?
Ja gut, ich meine, wir haben ja angefangen mit, ist der Mensch blind, beziehungsweise ist die KI blind? Und wir Menschen sind blind. Also das, was du gerade als Beispiel gebracht hast, das ist gang und gäbe. Ja, wir wissen ganz genau, wie häufig und wie wir unsere Passwörter ändern sollten, sind aber zu faul. Ja, das sogenannte Bastjo wird schon nichts passieren.
Das ist
ja
mein Passwort übrigens.
Ja,
das verraten.
Einfach Bastjo mit O oder ist das O oder eine Null?
Bayerisches B-A-S-S-D.
Bastjo. Ja, und die Sachen hast du halt natürlich, hast du auch im privaten Bereich. Und auch da hilft eine KI, dir zu zeigen, hast du das dir angeschaut? Hast du das dir angeschaut? Und wir werden so weit kommen, dass wir unsere Unterlagen durch eine KI jagen werden, um zu wissen, wo wir stehen. Sei es bei den Finanzen, sei es bei den Versicherungen. Und das wird passieren. Da bin ich absolut überzeugt.
Und die Daten, wo kommen die dann hin?
Wo kommen die Daten hin? Ich meine, das ist ja so mein Lieblingsthema, ja. Datensouveränität. Also bei uns ist es so, europäische Kunden sind bei uns in der Schweiz. Ja, amerikanische Kunden sind bei uns an der Ostküste in Virginia und wir machen eine ganz klare Trennung, wo der Kunde sitzt. Aha. Das ist auch, glaube ich, das Beste. Und es gibt dann immer wieder Kunden, die wollen natürlich wieder da und da gehen, aber das machen wir nicht. Europäische Kunden, Europa in der Schweiz, amerikanische an der Ostküste, asiatische in Singapur.
Schön verteilt. Ich meine, wir machen immer einen Praxistipp, aber den können wir uns heute, glaube ich, sparen, weil sagen, wenn Sie eine Firma suchen, die Ihnen hilft bei Zertifizierungen, wie würde da der Praxistipp aussehen?
Ja, aber wir haben,
welche Firma würden Sie da empfehlen?
Genau, ganz neutral. Ganz neutral.
Neutraler Praxistipp.
Nein, nein, aber wir haben einen Praxistipp. Den hat er uns mitgebracht.
Tipp der Woche.
Nämlich, dass wir einerseits mit den zwischen Mensch und KI und andererseits auch zwischen KI einen Dialog anstreben, um einen gegenseitigen Abgleich zu erreichen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich sage das auch den Studierenden. KI-Nutzung ist natürlich Alltag, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich sage zur KI, mach mir ein Argument zu dem und dem Thema versus ich überlege mir das Argument und dann bitte ich die KI, Stellung dazu zu beziehen, kritisch zu sein. Dann arbeite ich damit. Das heißt, ich arbeite dialogisch damit. Wenn ich passiv bin, das geht ja auch mit der KI, mach dies, mach das, mach jenes, ohne dass ich selber drüber nachdenke, ohne dass ich aktiv dabei bin, ja, verliere ich mein eigenes Standing. Ja? Wir haben ja hier jemanden, der ganz klar gesagt hat, von mir aus noch, ja, 2026, noch wird der Mensch gebraucht für die Validierung. Das sieht man ja auch hier. Auch hier im Businessmodell. Da spricht ja auch seine juristische Sozialisierung mit drin. Die ist ja da. Ja? Die elektronische Umtriebigkeit, die hat er. Ja? Aber die Zertifizierungen, die Normen, ISO, was auch immer alles gibt, ETSI, European Telecommunication Standardization, ganzen Sachen, ja. Das sind die kleinen Geschwister der Gerichte, der Gesetzgebungen, ja. Und deswegen ist das hier eine hohe Affinität. Also, Praxistipp. Gestalte die Auseinandersetzung mit KI dialogisch. Nächster Praxistipp. Wenn du es entsprechend machen möchtest, ja? Setze einen Dialog zwischen den KIs auf. Ist auch interessant. Da könnte man auch ganz tief einsteigen. Gibt es auch manchmal Forschungsergebnisse, die sagen, dass die manchmal sehr homogen sind, manchmal aber auch divergierend. Und woran liegt das dann? Das bringt bei mir auch was zum Klingen, wenn ich ein Paper einreiche und Gutachten bekomme, die sagen teilweise völlig verschiedene Sachen. Ja, auf selbe Paper. Genau. Also diese Gestaltung von dem Dialog zwischen den KIs ist auch ein sehr, sehr schöner Aspekt. Ja? Das sind zwei gute Praxistipps.
Matthias betont ja immer, dass der Podcast Langzeitwirkung hat bei uns. Ja. Also hast du immer das Jahr 2030 genannt, wenn der Golfstrom abreißen wird.
Immer so ein Schlüsselereignis.
Wenn es ein bisschen frischer wird hier, auch am Bodensee übrigens, dann könnt ihr euch eure Äpfel woanders anbauen. Ja. Oder könnt ihr wohin schieben.
Genau.
Weil da wird es nämlich zapfig wahrscheinlich. Ja. Aber
muss man dann bei der Mainau nachheizen. Ja. Ja. Aber ihr schafft das.
Ja, wir fragen immer, was auch in der Zukunft sein wird. Und die Frage ist jetzt an dich, wie wird die Sicherheitsberatung in 5 Jahren aussehen? Also wie wird auch euer Angebot in 5 Jahren aussehen? Was wird sich da verändern?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die KI den Siegeszug in unserem Bereich fortsetzen wird. Ich bin mir sicher, dass jedes Unternehmen in diesem Bereich KI einsetzen wird. Ich glaube, dass wir es absolut unterschätzen, wie schnell die KI sogenannte Wissensberufe ablöst. Das ist jetzt schon der Fall, dass ich sehe, wir haben das wollen die Leute noch nicht hören. Aber es ist so, dass unsere KI jeden Berater ersetzt. Das sage ich jetzt, das ist so, wenn ich von dem Wissen, dann von der Schnelligkeit.
Vom Inhalt her. Ne? Wahrscheinlich kannst du keiner KI sagen, mach jetzt den Workshop. Ne? Das geht noch nicht. Ne? Aber mach die Workshop-Materialien schlüsselfertig.
Du weißt ja am besten, Matthias, zum Glück gibt es ja noch die Menschen. Ja. Und das ist ja extremer Change Management, den du da ansprichst. Und das wird keine KI vorerst machen. Aber ich sage euch auch, wenn ich sehe, wie eine KI mit meiner Mutter beziehungsweise wie die Alexa mit meiner Mutter spricht und wenn ich jetzt die Modelle über die Alexa drauffassen kann, dann hat meine Mutter jetzt einen Gesprächspartner, der ist fantastisch. Der mit ihr über ihre Lieblingsmaler spricht, in jedem Detail. Ja, und das ist unschlagbar.
Ich kenne deine Mutter, die ist ja auch sehr intellektuell, auch Lateinerin übrigens. Ja. Da hat eine Liebe zum Latein.
Ja, stimmt, ja genau.
Da konnte man sich wirklich super unterhalten. Wir ja. Ist toll. Du hast mal gesagt, so wie heute kein Arzt ohne Blutbild diagnostiziert, wird es auch mit der KI, wahrscheinlich wird kein Berater mehr ohne KI arbeiten, oder wie wird das sein?
Bin ich absolut überzeugt. Ich meine, warum sollte sich, um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, warum ein Berater heute noch ohne KI arbeiten sollte. Das ist für mich ein No-Brainer. Ja? Da kann sich auf jeden Fall, so wie du es gerade gemeint hast, ja, du gibst ein Argument vor, sagst, hey, argumentiere, du lernst was dazu. Ja? Welche anderen Sichtweisen siehst du? Der bringt dich auf andere Gedanken. Für mich wäre das A und O eines Beraters, eines Wissensberufes. Mhm. Ja, und ich sehe, dass wir von diesen, jeder hat gesagt, Professional Services sind nicht skalierbar. Doch, mit KI ist es natürlich skalierbar. Und deshalb, es sind KI Professional Services, die jetzt kommen.
Ja. Dann mache ich zum Abschluss eine ganz leichte Frage oder ein leichtes Thema. Wir sind gerade in einer revolutionären Phase.
Bayern München.
Wer gewinnt das Champions League-Finale der Bayern Jahre München. 26 bis 32?
Ja, ihr verortet den Podcast zu sehr in der Gegenwart, meine Lieben. Ja, das ist.
Wir haben da eine kleine Affinität, aber das sieht man ja auch auf dem Video. Aber alle Leute, die jetzt arbeiten, wissen, dass die KI dominieren wird und überall in fast alle Bereiche Einzug hält, außer vielleicht noch in Handwerk, und da kommt es aber auch noch. Dass Beraterjobs wegfallen werden, kann sein. Aber welche Berufsgruppe wird sich aus eurer Sicht am meisten Sorgen machen müssen, dass ihre Tätigkeit ersetzt wird durch KI, und zwar so ersetzt wird, dass es die Berufe nicht mehr geben wird?
Oh, da bin ich eigentlich der Falsche. Ich glaube, dass die KI überall Einzug hält, überall, wo du etwas automatisieren kannst, wo du manuell unglaublich viel machen musst. Für mich ist eigentlich die Frage, was die Zeit angeht. Ja, ich glaube, dass wir es nicht verstehen, wie schnell das Ganze vonstatten geht. Das ist so, Matthias, du hast mal in einem Vortrag gesagt, dass wir Menschen nicht verstehen oder uns sehr schwer tun, diese Exponentialfunktion zu verstehen. Genau. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie die Geschwindigkeit dieser KI Einzug hält in unserem normalen Leben. Und wir reden dann, ach, in 4 Jahren oder 5 Jahren. Nein, das wird jetzt schon gleich ein anderer Schnack sein. In 2 Monaten wird es ein komplett anderer Schnack sein, wenn das neue Modell rauskommt. Und peu à peu ist alles weg. Schau dir Rechtsanwälte an. Ja, ich meine, ich bin Rechtsanwalt. Ich hatte immer Probleme.
Aktiver sogar noch, gell?
Ja, ich meine, du hast ja immer Freunde, die kommen und sagen, hey, mach mal.
Deswegen bist du Rechtsanwalt.
Nein, aber was ich halt spannend finde, ist jetzt in diesem Verbund mit der KI, verstehst du? Ich meine, mein Hauptproblem als Anwalt war, ich hatte so keinen Bock, diese Schriftsätze zu schreiben. Mhm. Ja? Die sind langwierig. Das ist, da guckst du rein und
frag mal den Richter.
Und jetzt.
Du magst nicht lesen.
Mhm. Ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, wie die Kollegen arbeiten, ja, weil ich würde das so machen.
Dass der Richter den Schriftsatz einliest und dann sagt, das Urteil lautet.
Ich will jetzt niemanden auf falsche Gedanken bringen, aber es ist doch so.
Name von ChatGPT, 8 Jahre Kerker.
Wenn du dir überlegst, machen wir es selber, dann setzen wir einen halben Tag da drauf. Oder kriege ich die ersten Eindrücke nach 5 Minuten? Was machst du als Mensch? Wir wissen doch alle, was passiert. Ja, und es wird peu à peu Einzug halten und die Dinger werden immer besser sein. Aber du musst halt rausfinden, wie du mit dem Ding arbeitest. Und bezüglich Jobs, da kann ich dir überhaupt nichts sagen, weil mein Sohnemann hat oder studiert Wirtschaftsinformatik in Augsburg, ja, an der FH. Der hat angefangen, da war er der Supercoder, jetzt war er da in seinem Pflichtwahlpraktikum und arbeitet mit KIs, um Code zu erstellen, und wird dann noch von der KI überprüft, ob der Code, den er mit einer KI gemacht hat, auch effektiv ist. So geht die Reise. Ja, und das wird bei den Anwälten nicht anders sein. Die werden zwar immer sagen, ach, uns kann man nicht ersetzen. Blablabab.
Ja, aber de facto Mensch braucht es trotzdem, auch bei der Zertifizierung, und sei sie noch so KI-getrieben. Und deswegen wird es auch wahrscheinlich IX, Isigrim, XAG, hat weiterhin eine Daseinsberechtigung, oder sagst du, die wird auch durch eine KI ersetzt werden?
Ich glaube, dass du bei Gott, nicht bei Gott, Entschuldigung, ich glaube, dass du viel weniger Personen brauchst, um ein Ergebnis herzustellen, als wir das noch vor 10 Jahren hatten. Und dass das Ausmaß davon so groß ist, dass es unsere gesamte Gesellschaft umwirft. Das hört sich jetzt nicht schön an, aber das ist meine Meinung.
Ja, ich stimme auch zu. Du, wenn du die Frage stellst, mit dem, welche Jobs wegfallen, es ist einfacher, wenn du sagst, welche Jobbestandteile fallen weg. Mhm. Es ist für eine KI, ist es schon vergleichsweise sehr, sehr schwierig, auf Basis von Trainingsdaten völlig Neues zu generieren. Deswegen, wenn du jetzt das Bild eines Wissenschaftlers anguckst, ich glaube, dass ich schon noch eine Daseinsberechtigung habe in einigen Jahren, bezogen auf die Entwicklung von Studiendesigns, Forschungsprojekten. Aber Wenn ich mir jetzt angucke, dass ich eine Lehrveranstaltung vorbereite fürs Bachelorstudium, da gibt es tausende von Trainingsdaten, die sind im Internet, gibt tausende von Büchern, die sich genau damit beschäftigen. Warum soll ich eine solche Veranstaltung händisch vorbereiten? Ja, ich kriege da einen ganz guten Curriculum-Überblick, kriege ich nach ein paar Minuten guten Prompting. Das heißt, versuch's eher so zu sehen, welcher Aufgabenbestandteil fällt weg von den Tätigkeiten. Und das ist bei dir auch so? Und das ist bei dir auch so. Ja? Also, welche Aufgabenbestandteile? Unser Tätigkeitsfeld gibt's schon noch weiter. Ja, wir sind ja auch in einer hochqualitativen Tätigkeit und mit der hohen Relevanz und gibt ja auch dann sowas wie Litigation, auch solche Sachen, ja. Ihn kann man wenigstens vernünftig verklagen, ja. Ja, nee, ist doch so. Eine KI kann man ja gar nicht verklagen, ja. Also, genau. Also, er hat schon auch immer seine Daseinsberechtigung. Aber bestimmte Aufgaben, die werden wegfallen. Bei dir auch und bei mir auch. Das ist so.
Und selbst für Berufe, die ja da groß geworden sind, schaut euch den Legal Tech Bereich an, ja. Es war bis vor kurzem, war Legal Tech ein unglaublich spannender Bereich. Ja, mit Dokumentenanalyse, Dokumentengenerierung, M&A, Vorschläge und bang. So weiter und genau. so fort. Und dann kommt eben Opus raus mit dem neuen Modell und
bang,
bang. Die ganzen Legal Tech Firmen spielen keine Rolle mehr. Wir hatten es 1,5 Jahre vorher, ja, da habe ich mit den Ohren geschnackelt, als du diese MedTech-Firmen hattest, ja, die aufgrund von den ganzen Materialien wussten, okay, ist das jetzt ein bösartiger Tumor oder nicht? Mhm. Ja, jetzt macht's Bang und Gemini kann es schon machen, weil die halt diese ganzen Daten haben, ja. Und das wird, du musst dir immer überlegen, auf welchem Level mit der KI arbeite ich denn? Ja, und wenn du nur mit einer LLM arbeitest und einen schönen Rap mal außenrum machst, dann wird das nicht lange halten.
Genau, ja, ist so.
Das Gute ist für dein Geschäftsmodell, dass Zertifizierungen in der komplexeren Welt immer noch eher wichtiger werden als weniger wichtig.
Das heißt, stimmt.
Der Bedarf an Zertifizierungen wird eher steigen und damit auch der Bedarf für dich, mit KI zusammen die Beraterfunktion schnell zu übernehmen.
Das ist richtig. Und was auch schön ist, die Unternehmen und die Menschen mögen es nicht sehr.
Ja, das wird gerne abgegeben.
Das wird gerne abgegeben. Darf man nicht unterschätzen. Das ist ein langweiliges Ding. Deshalb glaube ich, dass, bevor ich jetzt da selber was entwickle, nehme ich durch den Fürst seine Eins.
Das ist ja gut.
Sehr gut, ja. Guter Punkt.
Gutes Verkaufsargument.
Absolut. Ja. Genau. Ein guter Praxistipp für die Automatisierung. Wenn Sie selber etwas gründen wollen, ja?
Ja.
Bieten Sie die Automatisierung an von Dingen, die keiner mag.
Glückwunsch zum Geschäftsmodell. Vielen Dank. Danke, Alex Fürst, dass du da warst.
Super.
Und toi, toi, toi für unseren Verein an dieser Stelle. Danke, Matthias.
Okay.
Danke.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Danke euch.